ARD. Unter dem Gras darüber. 9.
Wir sind dann, 19 aus der Schule gekommen erst. Und mit 14 Jahren in die sozialistische Arbeiterjugend gekommen, die sich zwar so nannte und weil sie eben von den Sozialisten aufgezogen war, aber wir haben weder vom Sozialismus noch von dem politischen Geschehen zuerst einmal überhaupt nichts in dieser Jugendbewegung gemerkt, gewusst, so als 14-Jährige jedenfalls. Wir haben Brettspiele gemacht, wir haben Volkstänze gemacht, also alle solche Dinge, die eine katholische, eine evangelische Jugend oder sonst wie genauso gut hätte machen können. Da war also von einer politischen Hinrichtung zuerst noch gar nicht einmal die Rede. Und dann kam sehr bald darauf die ganze Bestrebung der Jugend, die man dann so als Jugendbewegung, als Reformzeit bezeichnet. Das heißt also frei sein, raus, gegen die Ansichten der Eltern, die Verknöcherten sein, gegen Tanzboden sein, gegen Rauchen, gegen Trinken sein und raus wandern, sich das Leben, soweit es möglich ist, frei gestalten. Man hat es einfach nur als eine gewisse Opposition aufgefasst. Lange Haare zu tragen und so weiter. Und da war die kommunistische Jugend genauso wie die sozialistische Jugend. Wir haben kurze Hose getragen, wir haben Fadenkittel getragen. Also einfach Kittel, die nur hier oben so geschlitzt waren und so ein paar Löcher hatten da und mit einer Kordel da zugezogen waren. Die Mädels haben lockere Kleider getragen, lange, aber so fallende Kleider, sagen wir mal so, und alle Firlefanz abgelegt, keine Schminke und alles das weg, nicht? Das war das Bestreben.
Also erst ist der Jugendbewegung eine riesige Gruppe gewesen von sehr unterschiedlichen Gruppen. Es waren ja ganz nationalistische dabei, es waren ausgesprochen sozialistische dabei, es waren rein jüdische Wandervereine ja auch.
Also es gab in Deutschland eine sehr starke jüdische Jugendbewegung, die absolut parallel zu der, in allen Einzelheiten, zu der deutschen Jugendbewegung waren. Also selbst die Moden, die es in der Jugendbewegung gab in Bezug auf Lieder, haben sich in der jüdischen Jugendbewegung genauso widergespiegelt. Wir haben von einem gewissen Zeitpunkt an Landsknechtslieder gesungen und nicht mehr Zupfgeigenhansel und Ähnliches und sind parallel zu der Entwicklung in der deutschen Jugendbewegung mit Pfadfinderuniformen und Idealen und Emblemen rumgelaufen. Und ein Jugendbund, der hatte alles zum Inhalt, nicht nur Wandern und Zeltlager, sondern auch ganz ernsthafte Diskussionsabende und Theaterbesuche und gemeinsam Literatur lesen. Was ein Leben ausmacht, das hat innerhalb dieser Jugendbünde stattgefunden.
Ich persönlich war ja eben dann im Wandervogelbund und wir hatten ja unsere vollkommen eigenen Lebensformen entwickelt. Wir waren natürlich demokratisch und hatten in gewisser Weise sozialistische Ideen. Kein Grundeigentum, das darf man nur pachten. Also Grundeigentum gehört dem Volk. Es geht nicht, dass ein Teil des Grund und Bodens einzelne Leute für sich in Anspruch nehmen dürfen. Begrenzung des Einkommens, also eine Obergrenze für das Einkommen, was man haben darf, und ähnliche Vorstellungen hatten wir ja nicht. Ja. Und da habe ich eigentlich auch sehr zum Entsetzen meines Vaters, starke sozialistische Impulse bekommen, weil wir uns doch sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigt haben. Und damals sind wir dann auch haben wir auch versucht, zur Arbeiterjugendverbindung zu kommen, was allerdings nie geklappt hat. Wir hatten einfach nicht die Sprache, um uns mit der Arbeiterjugend verständigen zu können. Was wir da herredeten, war viel zu intellektuell überlegt und theoretisch. Und wir wussten ja in Wirklichkeit von der Situation der Arbeiter viel zu wenig. Aber im Übrigen lebten wir doch sehr naturverbunden und war das eigentlich der Hauptpunkt, so ein eigenes Leben für sich.
Naja, da ging zum Beispiel dazu, dass man als junger Mensch in die Tanzschule musste und sowas. Das haben wir abgelehnt, nicht? Tanzsaal und so weiter, alles das. Oder mit den Eltern so mitgehen, Sonntag spazieren und so weiter. Nein, wir wollten nicht mit den Eltern, wir wollen ja mit den anderen mitgehen und so weiter, bis man das durchgesetzt hat. Und dann die Familien-Kaffeekränzchen und sowas. Das war verpönt bei uns dann, nicht? Alles das, nein, bloß weg davon. Mit all den Dingen, die so eben gang und gäbe waren.
Das Verhältnis Männer und Frauen zueinander war ja damals doch sehr viel Heuchelei. Sehr viel Heuchelei. Das war bei uns nicht. Es war selbstverständlich, dass Jungen und Mädchen zusammen nackt badeten oder so etwas. Es war also zwischen uns ein sehr natürliches, selbstverständliches Verhältnis und natürlich gab es Liebesbeziehungen, das ist ganz klar. Aber die waren sehr offen und man kann schon sagen, dass es so etwas wie freie Liebe eigentlich gab. Es hat nie jemand darüber nachgedacht, dass man eigentlich heiraten müsste, wenn man zusammenschlief, sondern das ergab sich eben. Und dass die Frau also als Jungfrau in die Ehe gehen müsste, so etwas, das war uns völlig fremd, diese Vorstellung, ja. Und das hat natürlich auch sehr dazu beigetragen, dass wir so von dieser normalen bürgerlichen Welt ausgeschlossen waren.
Die Jugendbewegung war, obwohl es das Wort in keiner Weise gab, war antiautoritär. Sie hat sich zum größten Teil gegen die Älteren gerichtet. Also bei meinen nicht-jüdischen Freunden oder Bekannten weiß ich das ganz genau, dass es dort große Widerstände zu überwinden gab.
Na, meine Eltern haben sauer reagiert auf alles das, aber das haben sie schon auch gemacht, als ich in die Jugendbewegung dann ging. Die haben das zwar begrüßt, dass ich in die sozialistische Arbeiterjugend gegangen bin, aber als es darum ging, dass ich abends weg wollte und dahin, da gab es die Schwierigkeiten. Oder dass ich sonntags in das Jugendheim am Zollhof wollte, da gab es die Schwierigkeiten. Da hieß es, also ja, von 3 bis 6 kannst du weg, dann musst du zu Hause sein. Oder ich durfte auf die Wanderungen, wo die anderen schon mit den kurzen Hosen sind, da musste ich mein Konfirmandenanzug anziehen und musste einen Schirm mitnehmen. Also ich habe ein Bild abgegeben, es war schrecklich. Den haben sie mir eines Tages in der Gruppe dann, haben sie mir einfach die Hosen abgeschnitten und damit ich ein paar kurze Hosen hatte und dann gab es natürlich einen riesen Klamauk, das kann man sich ja feststellen. Es war ja kein Geld für einen anderen Anzug da. Das war der einzige Anzug, den ich praktisch hatte. Das andere waren nur eben so abgelegte Hosen und so vom Vater. Ja, da gab es einen riesen Klamauk.
Hin und wieder kamen irgendwelche Kinder, die zu uns wollten. Die wurden dann einer Probe unterworfen. Und die mussten dann eine Probefahrt mitmachen, eine Probewanderung. Wir nannten das ja Fahrt, damals eine Probefahrt mitmachen. Und wir machten zum Beispiel Wanderungen, an denen beschlossen wurde, heute machen wir mal eine Wanderung und es darf nicht gesprochen werden. Oder wir werden nichts essen. Und eines Tages hat da so ein Junge sich gemeldet und da haben wir gesagt, gut, du kannst zu uns kommen, mal sehen, ob du hart genug bist. Wir machen morgen eine Wanderung, 40 Kilometer erschien uns nicht als allzu viel. Und es darf nicht gegessen werden. Na, die Mutter von ihm hatte also davon Kenntnis genommen, hatte ihm einen schönen Rucksack mitgemacht, mit schön gemachten Butterbroten und so weiter. Und er kam dann nach Hause und zum Entsetzen der Mutter waren die Butterbrote noch alle drin. Und der sagt, ja, die haben mir verboten, ich durfte nicht essen. Und die hat dann empört bei meiner Mutter angerufen. Ich habe gesagt, was? Oh, naja, das ist ja unglaublich und so. Aber meine Mutter hat stur uns verteidigt und hat gesagt, ja, warum? Ist doch eine ganz gute Probe mal und ihr Sohn hat es doch gut überstanden, davon stirbt er doch nicht und so. Aber die ist dann nie wiedergekommen. Die Eltern haben es ihm dann verboten.
In meinem Leben hat der Jazz eine sehr große Rolle gespielt, auch von Anfang an, ja, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Damals kam Jazz und Jazzmusik, also dieser neue Rhythmus, auf. Aber davon, ich war damals erst noch keine 10 Jahre alt. Ja, damals haben meine Eltern zusammen mit anderen befreundeten Familien den neuen Tanz auch erlernen wollen. Also das war Foxtrot in erster Linie, ja, und One Step, Two Step, Yavata etc. In Landsberg wurde es so arrangiert, dass reihenweise bei einzelnen Familien eine Tanzlehrerin engagiert wurde, die war eine bekannte Landsberger Persönlichkeit. Sie hat ein Tanz- und Anstandsunterrichtsinstitut in Landsberg gehabt, so ähnlich wie die Tanzschulen, die es jetzt ja hier auch gibt. Und bei diesen bürgerlichen Familien wurden diese Tanzabende veranstaltet. Im Haus meines Stiefvaters, ja, also in meinem Elternhaus, wurde das auch alle 14 Tage oder so ähnlich gemacht. Die Möbel wurden weggeräumt, die Teppiche zusammengerollt und am Klavier saß ein Klavierspieler, der das eben spielen musste, die neuen Rhythmen und Melodien. Und damals habe ich zum ersten Mal diese Musik gehört und vollkommen in mein Herz geschlossen. Und wir als Kinder haben dann, so wie die Tanzlehrerin das den Erwachsenen erklärt hat, gehört und versucht nachzumachen, konnten es natürlich viel, viel schneller als die Alten, ja, und haben da unsere ersten Tanzschritte gemacht. Wenn ich nachdenke, Licht, also ich weiß nur, Licht aus, Messer raus, da, 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 und so weiter. Oder gestern Nacht habe ich Marie nach Haus gebracht. Gestern Nacht hat mich verrückt die Maus gemacht. Und daran erinnere ich mich. Oder das war eigentlich, war damals auch modern, ein Walzer zum Beispiel. Ich weiß auf der Wieden ein kleines Hotel in einem verschwiegenen Gässchen. Und so weiter, ja. Also im Übrigen war das absolut nicht konform mit meinen jugendbeweglerischen Ansichten. Bei denen war das sogar zum großen Teil verpönt.
Jazz war uns vollkommen fremd. Übrigens ist das eigentlich erst später doch gekommen. Wir hatten eigene unsere Volkslieder. Musik war nur Gitarre. Da ist übrigens etwas Witziges. Es gab ja auch eine Arbeiterjugend, sozialistische Arbeiterjugend und eine kommunistische Jugend. Und die unterschieden sich von uns dadurch, dass die Mandolinen hatten. Die spielten mit Mandolinen und wir spielten Gitarren. Das war ein ganz deutlicher Unterschied. Und wir hatten zu denen ganz gute Beziehungen. Wir haben mit denen uns ganz gut vertragen. Wir haben einmal eine ziemliche Schlägerei und Krawall mit einer Gruppe von der Hitlerjugend gehabt, weil die uns irgendwie, ich weiß gar nicht mehr warum, die haben uns irgendwie gestört und uns angepöbelt oder was. Jedenfalls hat es eine ziemliche Schlägerei gegeben, die wir aber siegreich überstanden haben. Aber sonst hatten wir zu denen keinerlei Beziehungen und Verbindungen, weil unsere Tendenz eigentlich, soweit man das bei so einem bürgerlichen Verein, wie wir ja doch waren, sagen kann, dass wir etwas sozialistische mehr Tendenzen hatten, mit unseren Vätern, diesen Kapitalisten, absolut nicht einverstanden waren und sowas, ne, ja. Die Hitlerjugend hat ja unsere Gruppen auch dann 33, 34 alle aufgelöst. Wir wurden ja alle verboten. Es sind leider dann einige von den Jungs und auch von den Mädchen in die Hitlerjugend gegangen. Und damit war eigentlich die Verbindung dann abgebrochen. Das war dann vorbei.
Heute denken viele zum Beispiel, wenn man von Nationalsozialismus redet, dann redet sie von 1933. In Wirklichkeit hat sich das ja vom Ersten Weltkrieg ab schon entwickelt. Und die Sachen sind ja immer schlimmer geworden. Und wir hatten zum Beispiel 1923 einen Jugendtag in Nürnberg, wo wir wenig politisch erst einmal eingestellt worden, aber wo es mächtige Schlägereien gegeben hat, weil wir unsere Gruppen überfallen wurden von den damaligen Nazis, nicht? Die zwar noch mit ihren dicken Knüppeln da rumgelaufen sind, mit ihren Seppelhosen und so weiter, aber da ging's los. Und von da ab ist ja die Beschäftigung mit der Politik ist ja dann auch in diese freie Reformbewegung hineingetragen worden. Mehr oder weniger gezwungen auch. Und da hat man sich dann auch damit beschäftigt.
In der Universität fielen wir auf, denn an der Universität gab es damals ja noch die schlagenden Verbindungen, die eine sehr große Rolle spielten, die eine entscheidende Rolle spielten, die Chors, die Landsmannschaften, die Burschenschaften und so weiter, die in ihren Mützen und Bändern und da bei der Universität auftraten und herumliefen und den Ton angaben. Und wenn irgendwelche besonderen Angelegenheiten waren, irgendwelche Feiern oder sowas, dann traten die ja immer auf mit ihren Fahnen und Standarten und der Vorstand da, die hießen die Erstchargierte und Zweitchargierte und Drittchargierte, die traten dann in ihren Röcken auf und mit dem Säbel auf und das war also eine tolle Sache. Und da waren wir ja nur eine ausgesprochene Opposition, die paar Jugendbewegten, die wir da an der Universität herum waren. Und ich habe mich da auch einen starken Gegensatz zu denen befunden, weil ich das ja wahnsinnig affig fand. Und außerdem fand ich eben dieses Biersaufen, was dazu gehört, nicht gut.
Das Chor war gegliedert in eine Altherrenschaft und in eine Aktivitas. Die Altherrenschaft waren ehemalige Aktive. Und die Aktiven gliederten sich in Chorburschen und Füchse. Geübt wurde eigentlich, ich glaube, jeden zweiten oder jeden dritten Tag zwei- oder dreimal in der Woche, waren ein Lehrer fest angestellt und gefochten wurde einmal in der Woche am Sonnabend. Man war geschützt durch Augenbinden und sonst weiß ich nicht, und durch Halsbinden. Das also die Schlagader nicht verletzt werden konnte. Und dann war ein Unparteiischer dabei. Jeder Fechter hatte einen Sekundanten, dem es freistand, nach einem bestimmten Ritus einzugreifen. Verschiedene Schläge konnte man dann machen. Und nach dem ersten oder zweiten oder dritten Wechsel sprang der Sekundant ein und dann war der Gang beendet. Und so dann kam der nächste Gang. Und so ging das dann weiter, bis einer kampfunfähig geworden war. Ne? Und am Sonnabendabend gab es für die Aktivitas, also für die Chorburschen und für die Füchse, gab es die sogenannte Kneipe. Da gab es Bier, wurde gesungen und da wurde der Kontakt gepflegt und da kamen die alten Herren dann noch dazu.
Die Chorstudenten waren also eigentlich immer rechtsradikal. Auch die Burschenschaften, die ja an sich fast eine soziale Vergangenheit haben. Wenn Sie die Geschichte sehen, die 48er-Bewegung ist ja vielfach von den Burschenschaften getragen worden. Aber die Burschenschaften waren absolut rechts, also konservativ, will ich mal sagen.
Mein Vater hat Duelle erlebt, dadurch, dass er ja im Regiment war. Und er gehörte zu den seltenen Menschenexemplaren, die Duelle für eine Verrücktheit und eine für eine Torheit hielten. Und so gibt es eine Geschichte im Leben meines Vaters, wo er innerhalb des Regiments verhütet hat, dass ein Duell stattfand. Zwei Regimentskameraden hatten sich über irgendetwas veruneinigt und wollten das als Duell austragen. Und dazu braucht man ja dann sogenannte Sekundanten. Und mein Vater war einer von ihnen und sagte, Duelle sind verrückt, passen nicht mehr in unsere Zeit. Ich fasse mein Amt als Sekundant anders auf. Ich werde dafür sorgen, dass die beiden sich vertragen. Und das hat er fertiggebracht. Und das hat ihm eben doch auch wieder Sympathie seiner Kameraden eingebracht.
Das sind Fragen der Ehrauffassung und des Männlichkeitsbeweises. Das war vor dem Ersten Weltkrieg ja noch viel stärker ausgeprägt. Und zum Dritten Reich hin war das nicht mehr so ausgeprägt, aber auch immer noch doch sehr gang und gäbe. Ja. Mein Onkel hatte eine ehebrecherische Beziehung und mein Onkel war auch in der Verbindung. Und der Mann der Frau forderte ihn zum Pistolenduell. Das war in den 20er, Anfang der 20er Jahre. So streng das war das damals. Und da hat er gekniffen und dann wurde er rausgeworfen aus dem Chor.
Das Problem war ja in der Reichswehr noch akut, dass man eben nicht duellieren darf, aber wenn man es nicht tut, rausgeschmissen wird. Nee, so war's, ja. So war's. Da hatte ich mal eine Affäre und bekam von einem Chorstudenten eine Duellforderung. Naja, nun war sowas natürlich also nun schon im Offizierchor ein bisschen vorgesorgt. Im Offizierchor gab es einen sogenannten Ehrenrat. Man hat also die Verhandlung mit dem Partner, mit dem Kontrahenten, nicht selber geführt, sondern man hat sich durch den Ehrenrat vertreten lassen. Die haben also nur eine Zeit lang über das Problem gekocht. Die Gegenseite war stur und es sollte also nun ein Duell sein, aber nach studentischem Brauch mit Pistolen älterer Art, Vorderlader etc., ja, ne? Ja, wie es also 100 Jahre vorher schon gemacht worden ist. Er ist mein Kommandeur, da können Sie sehen, wie Soldaten zusammenhalten. Der ist meinetwegen extra nach Berlin gefahren und hat sich bei der Personalabteilung beraten lassen, was tut man da. Und hat einen sehr guten Rat bekommen. Ich habe dann sagen müssen, auf Vorschlag des Ehrenrates, jawohl, ich nehme das Duell an. Aber nicht mit euren Dreckspistolen, sondern mit meiner. Und bis zur Kampfunfähigkeit. Und dann haben sie gekniffen. Dann war ich aus dem Schneider. War ein absoluter Unfug, ja. Aber derartige, gerade Ehrenvorstellungen halten sich sehr lange.
Es war für mich ganz furchtbar wichtig, einen Beruf zu erlernen. Ich wollte auch auf eigenen Füßen stehen. Das wollte ich schon sehr früh. Und mein Vater hat mich natürlich dazu überredet und auch gesagt, du hast den Verstand dazu und so weiter, du musst Jura studieren. Denn ich stammte aus einer alten Juristenfamilie. Gut, ich habe gesagt, das mache ich auch und ich will dann Stadträtin oder sowas werden und mich um die sozialen Belange zum Beispiel in einer Stadt oder so, das schwebte mir als Ideal vor. Durfte aber natürlich nicht auf eine Universität nach Freiburg oder wo es schön war, auch landschaftlich und man rauskam aus seinem Nest, sondern ich musste brav in Berlin studieren. Und Berlin war damals schon sehr überlaufen. die Universität, die Räume von Humboldt und so weiter waren doch schon zu klein geworden. Es war sehr voll und da kam dann eines Tages eine Freundin, sehr gute Schulfreundin von mir und sagte, komm doch mal nach Eichkamp, da hat ein Herr Dr. Kohlrausch, der hat dort eine Schule eingerichtet für, damals nannte man das Heilgymnastik. Ja, da bin ich dann eingetreten in den Kursus und habe dann auch mein Examen gemacht und habe mich aber auf einem der Bälle eben dann meinen späteren Mann kennengelernt. Aber er hat mir dann Gott sei Dank erlaubt, als wir uns verlobten, dass ich noch mein Examen mache und mich noch 4 Wochen erholen darf. Und dann im Herbst 1930 haben wir dann geheiratet.
Meine älteste Schwester ist 1904 geboren, die nächste 1906, die nächste 1910, mein Bruder 1912, dann die eine 1914, 1916, 1918, 1920. Aber meine Geschwister haben alle eine Berufsausbildung, ein Studium gehabt. Meine Geschwister haben alle ihren Beruf ausgeübt. Und ich muss sagen, das war für damalige Zeiten bei Mädchen doch außerordentlich erstaunlich. Aber meine Eltern waren da eigentlich sehr der Zeit voraus und sehr vernünftig. Wir hatten es nicht nötig, auf irgendwelche Ehemänner zu warten, sondern waren zu großer Selbstständigkeit erzogen. Und meine Schwestern haben eigentlich auch alle ihren Beruf ausgeübt. Und ich bin eigentlich die Einzige, die gar nichts beruflich gelernt hat.
Die Eltern hatten kein Geld. Und meine Schulfreundin, ihr Vater hat genau nicht mehr verdient, aber die war das einzige Kind, der ging es schon besser. Die hat gesagt, wenn ich aus der Schule komme, gehe ich ins Büro. Ich wollte auch ins Büro gehen. Da hat mein Vater gesagt, Mädel, da musst du doch in der Handelsschule ein halbes Jahr. Ich kann die Handelsschule nicht bezahlen. Du hast noch 4 Geschwister unter dir. Schlag dir das aus dem Kopf. Da bin ich, habe ich mir eine Stelle gesucht bei einer reichen Frau. Ich wollte Stellung geben, die Arbeit machen. Und die Frau hat mich vorgestellt. Die Frau hat gesagt, Mädel, du gefällst mir, bring deine Mutter mit und dann machen wir das fest. Ja, meine Mutter ist doch nicht mit hingegangen. Ich sagte, warum denn nicht, Mama? Sagt sie, ich bin immer in Stellung gewesen. Mir ist es gar nicht so schlecht gegangen, aber zu Hause ist zu Hause. Du bleibst hier, such dir was anderes. Unterdessen hat meine Tante geschrieben, die hat in Berlin ein Gasthaus, hat gesagt, ihr habt so viele Kinder, dreht mir doch die Liesel ab. Die soll's gut haben bei mir, weil ich keine Kinder hab. Kellner haben wir, Dienstmädchen haben wir. Dann habe ich gesagt, ach Mama, lass mich doch nach Berlin. Dann hat meine Mutter gesagt, dort wirst du verdorben, da kannst du nicht hin, such doch was anderes. Da habe ich ein Schild gesehen, Ostermädchen gesucht. Wir kamen mit 14 Jahren aus der Schule, waren wir Ostermädchen. Und da bin ich, die haben mich angenommen. Wie ich fort bin an die Stelle, da hat meine Mutter mir ein Kiebel Essen mitgegeben und eine Schürze musste ich mitnehmen und Frühstück. Und da kam es mir so armselig vor. Ich habe den ganzen Weg geheult. Und dann sind wir dort nach Zensuren, sind wir sortiert worden. Die gute Noten hatten, da war ich auch mit drunter. Wir durften da bleiben und die anderen mussten alle mit ab nach der Filiale. Weil ich gesund war, bin ich in den Keller gesteckt worden. Nicht in den Sticksaal. Da hatte ich eine riesengroße Schere, da musste ich das zuschneiden lernen. Übergardinen, Decken, Kissen und musste dann die zugeschnittene Ware hochschaffen in den Sticksaal. In der Woche hatte ich 5 Mark verdient. Später hatte ich 6 Mark verdient. Ich musste 2 Mark Kostgeld geben. Das war bei uns so Sitte in der Stadt. Jedes Kind musste Kostgeld geben. Und das andere Geld konnte ich machen, was ich wollte.